Ja, Mathis, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Und ich möchte euch auch alle herzlich begrüßen zur Predigt heute. Und der Titel der Predigt heute ist Die Gerechtigkeit eines Pharisäers. Und die Gedanken zu meiner Predigt heute gehen aus von Matthäus 5, Vers 20. Und ich möchte auch gleich mit einer Bibelstelle anfangen. In Matthäus 5, Vers 20 ist eine sehr herausfordernde Bibelstelle, die sehr zum Nachdenken anregt. Da steht, das ist etwas, was Jesus sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und es ist natürlich so, wenn Jesus an einer Stelle sagt, wenn ihr dies und jenes tut, dann werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen, dann spitze ich persönlich immer meine Ohren, weil schließlich will ich ja in den Himmel kommen und ich denke, das wollen wir alle. Das heißt, ich möchte explizit nicht sein wie ein Schriftgelehrter oder ein Pharisäer, so wie Jesus das hier nennt als Beispiel. Die Frage an dich, die Frage an mich ist, übertrifft deine Gerechtigkeit die eines Pharisäers weit? Eine wichtige Frage. Ich meine, schließlich kommt das ja nicht von mir, sondern es kommt von Jesus, dass er sagt, das muss so sein, wenn du in den Himmel kommen willst. Und um sich mit dieser Frage wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen, müssen wir erstmal wissen, was denn ein Pharisäer ist. Das Wort Pharisäer, glaube ich, kennen wir alle. Im christlichen Kulturkreis hat dieses Wort wahrlich keinen guten Ruf. Das Wort hat sogar Synonyme. Wenn ich mir anschaue, was die Synonyme von du Pharisäer sind, also jemand sagt du Pharisäer und du schlägst die Synonyme nach, dann siehst du da, das bedeutet du Heuchler oder du Scheinheiliger oder du Duckmäuser. Und auch wenn ich persönlich nicht weiß, was ein Duckmäuser ist, keiner wird gerne ein Heuchler genannt. Aber wer waren denn eigentlich diese Pharisäer zur Zeit von Jesus, die heute so einen schlechten Ruf haben? Und was bedeutet es, dass unsere Gerechtigkeit größer sein soll als die der Pharisäer? Und um diese Frage mal ein bisschen zu beantworten, möchte ich euch auf eine kleine Zeitreise entführen und hoffe, ihr seid bereit für eine kleine Geschichtslektion. Wisst ihr, wie das Alte Testament endet? Nun, das Ende von diesem großartigen Werk Altes Testament ist eigentlich ein ziemliches Desaster. Das Alte Testament endet mit einer heftigen Niederlage der jüdischen Zivilisation, der jüdischen Kultur, der jüdischen Tradition, des jüdischen Glaubens. Wenn wir uns das Alte Testament anschauen und wir beginnen mal mit Mose, dann sehen wir, wie das Volk Israel das Land einnimmt und erst nach 400 Jahren unter den Königen David und Salomo haben sie es geschafft, im Jahre 1000 vor Christus dieses Land einzunehmen, endlich das verheißene Land bekommen zu haben. Aber schon unmittelbar nach Salomo spaltet sich diese Nation auf in zwei Teile. Der Nordteil fällt ziemlich schnell ab von Gott und 300 Jahre später wird er komplett zerstört und hört auf zu existieren. Der Südteil hängt immer so ein bisschen 100 Jahre hinterher, aber auch der Südteil wendet sich eigentlich ziemlich bald ab von Gott und von dem ursprünglichen Glauben. Und im Jahr 700 vor Christus, wird der Nordteil von den Assyrern zerstört. Im Jahre 600 vor Christus wird der Südteil komplett zerstört, die Bevölkerung wird verschleppt und umgesiedelt. Das heißt, nur 400 Jahre nach diesen großen Königen existiert Israel de facto nicht mehr. Das ist die sogenannte assyrische und babylonische Gefangenschaft. Und das Alte Testament schließt dann etwas versöhnlicher damit, dass ein paar 10.000 Juden zurückkommen aus der Verbannung in ihr Land. Und sie sind nach wie vor eine Kolonie des Persischen Reiches, aber immerhin dürfen sie die Stadt Jerusalem wieder aufbauen und sie dürfen ihren Tempel wieder aufbauen. Aber das war's. Das ist das Ende des Alten Testaments. Und wenn du mich fragst, ist es ein fürchterliches Ende. Aber zurück zum Thema. Wo sind in all dem eigentlich die Pharisäer? Die sucht man im Alten Testament vergeblich. Das Alte Testament schließt also mit einem Israel, das am Boden liegt. Aber 400 Jahre später dann wiederum, in der Zeit von Jesus, sehen wir auf einmal ein völlig anderes Israel. Obwohl es vom Römischen Reich besetzt ist, hat es eine unheimlich starke jüdische Identität, eine unglaublich starke jüdische Kultur. Wir sehen unglaublich starke jüdische Traditionen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich muss euch sagen, ich glaube, wenn Jesus heute im 21. Jahrhundert kommen würde, wir würden ihn gar nicht wahrnehmen zwischen all den Lautsprechern mit ihren Hashtags und Retweets, die heutzutage unterwegs sind, die ganze Werbung, die uns beschallt, die immer nur unser Bestes will, nämlich unser Geld. Wenn ich mir vorstelle, dass Jesus heute käme, ich glaube, er hätte wirklich Schwierigkeiten, gehört zu werden. Aber damals, zur Zeit, als Jesus gekommen war, da war vieles anders. Selbst einfache Menschen von der Straße kannten die Schriften des Alten Testaments. Sie kannten die Prophezeiungen vom Messias. Sie haben gewartet auf diesen Messias. Als Jesus kam, haben sie ihn an seinen Taten erkannt. Ich frage mich, was ist in diesen 400 Jahren passiert, dass sich dieses Volk Israel, was völlig am Boden lag, so verändert hat, bis in die Zeit, in der Jesus gekommen ist. Und einen sehr großen Anteil, vielleicht den größten Anteil an dieser geistlichen Wandlung des jüdischen Volkes hatten in der Tat die Pharisäer. Ich habe letzte Woche in den Apokryphen gelesen, das sind Bücher aus der Zeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Sie sind sowohl von den Juden als auch von uns nicht als Teil der göttlich inspirierten Schrift angesehen, aber sie sind doch sehr lehrreich. Und da gibt es die Geschichte von einem Priester, Mattathias, und seinen Söhnen, die das Geschlecht der Makkabäer gründen. Das war so ungefähr 165 vor Christus. Und damals hat also diese, angeführt von dieser Familie, hat sich das Volk Israel erhoben und hat die persische oder die griechische zu dem Zeitpunkt Knechtschaft abgeschüttelt und war 100 Jahre frei, bis es erobert wurde dann wieder von den Römern. Und ich weiß, das ist sehr geschichtlich, aber ich hoffe, es interessiert euch trotzdem, weil ich persönlich finde, es ist sehr lehrreich. Diese Makkabäer, die haben so ein Priesterkönigtum eingeführt. Das heißt, dass der König der Juden damals war gleichzeitig auch der hohe Priester und hat jetzt letzten Endes das religiöse Sagen gehabt. Und das war die Zeit, in der die Pharisäer entstanden sind, nämlich als Gegenbewegung gegen dieses Priesterkönigtum. Das waren Menschen, die gesagt haben, der Glaube besteht nicht nur aus dem Tempel. Der Glaube besteht nicht nur aus Tempelbesuchen. Der Glaube ist wichtig für unser alltägliches Leben. Das ist etwas, was wir heute noch glauben. Unser Glaube hat nichts in erster Linie mit Gottesdiensten zu tun, sondern es ist wichtig, was wir in unserem Leben machen. Und die Pharisäer haben das vorgelebt. Sie haben das gepredigt. Sie haben gepredigt, dass jeder Einzelne wichtig ist. Und nicht nur der hohe Priester König und der Rest ist Volk, was einen niedrigeren Status hat, sondern jeder Einzelne ist vor Gott wichtig. Das haben sie gepredigt. Ihnen war soziale Gerechtigkeit wichtig. Sie waren in der Erwartung auf die Erlösung und auf den Messias. Im Gegensatz zu den damals von den Makkabäern geprägten Priestern haben sie daran geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und all das haben sie dem Volk gelehrt. Und deshalb war das Volk bereit für Jesus. Ich glaube, die Pharisäer haben das Volk Israel verwandelt. Es auf Jesus vorbereitet. Ohne sie, zweifelsfrei, hätte Jesus es mit seiner Botschaft viel schwerer gehabt. Jetzt nochmal die Frage zurück an dich. Würdest du sagen, dass deine Gerechtigkeit weit größer ist als die der Pharisäer? So schlecht waren die Pharisäer nicht drauf, habe ich den Eindruck. Ich möchte hier mal eine Lanze für die armen Pharisäer brechen. Was genau ist es also, was Jesus meint? Lass uns nochmal die komplette Stelle lesen in Matthäus 5, Verse 17 bis 20. Da heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagt Jesus. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und wir sehen, dass wenn Jesus hier von der Gerechtigkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten spricht, dann geht es ihm darum, wie die Schrift erfüllt wird, wie sie mit der Schrift umgehen. Es geht ihm darum, dass alle Aspekte der Schrift gelehrt und getan werden, um einen Respekt vor der Schrift. Und nicht, dass wir uns Dinge raussuchen, auf die wir uns konzentrieren und die wir lehren und andere Sachen vielleicht beiseite wischen. Und das war im ersten Jahrhundert tatsächlich eine Schwäche der Pharisäer. Sie haben sich eine lange Liste gebaut, wo sie aufgeschrieben haben, was für sie heilig ist, was man tun muss. Ganz viel davon waren Hygienevorschriften. Sich zu waschen, wenn man vom Markt zurückkommt und so. Alles gute Sachen, aktueller denn je. Sie waren ihrer Zeit mächtig voraus, aber es waren halt keine geistlichen Dinge. Und so gut es auch war, diese Regelungen dürfen nicht die echte Schrift verdrängen. Und das haben sie getan. Und bei ihrer ganzen Konzentration auf diese ganzen technischen Dinge, die sie einhalten mussten und wollten, um sich selber zu heiligen und heilig und rein zu bleiben vor Gott, haben sie die wichtigsten Themen der Bibel vergessen. Nächstenliebe, Mitgefühl. Und auch wenn Jesus ein Rabbi des Alten Testaments war in seiner Herkunft, muss man sagen, im Alten Testament, das ist, was sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament zieht. Nächstenliebe, Mitgefühl, Liebe von Gott zu seinem Volk. Ich glaube, wir können heutzutage viel Positives von den Pharisäern lernen. Es gibt viele Dinge, die wir uns abschauen können von ihnen, wenn wir sie wirklich mal ausstudieren wollen und mal schauen, was sie gelehrt haben. Aber ich glaube, Jesus möchte, dass sie uns auch lehren, dass wir nicht in die gleiche Falle treten, in die sie getreten sind. Und ich habe heute zwei Punkte, an denen ich glaube, dass unsere Gerechtigkeit die der Pharisäer übertreffen sollte. Und das erste ist, akzeptierst du die Schrift so, wie sie ist? Und das zweite ist, glaubst du noch oder glaubst du schon? Zuerst, akzeptierst du die Schrift so, wie sie ist? Wenn du damals im ersten Jahrhundert einen Pharisäer gefragt hättest, ob er die Schrift so akzeptiert, wie sie ist, dann wäre er wahrscheinlich sogar beleidigt gewesen. Er hätte gesagt, was, natürlich. Keiner kennt die Schrift so gut wie wir. Keiner versucht so sehr wie wir, die Schrift zu befolgen. Keiner lehrt so wie wir, das einfache Volk, die Schrift. Natürlich, die Schrift ist das Fundament meines Lebens. Niemals würde ich sie ändern wollen. Jeden Sabbat lese ich sie in den Synagogen und diskutiere anschließend in Lesungen mit den anderen darüber, damit ich sie auch ja verstehe. Aber wie kann es dann sein, dass die Pharisäer so was herausragend Wichtiges wie die Nächstenliebe übersehen haben? Oder übersehen haben, wie wichtig Gott die Nächstenliebe ist? Weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, das Alte Testament ist voll davon. Haben sie vielleicht nur selektiv gelesen? Wie ist es mit uns? Wenn du schon lange in der Gemeinde dabei bist, ich bin mir sicher, du würdest sagen, natürlich akzeptiere ich die Schrift so, wie sie ist. Klar akzeptiere ich sie. Schließlich ist die Schrift unsere Orientierung. Das ist das, was wir täglich lesen, um uns zu hinterfragen. Das ist das, was unsere Richtschnur ist für unsere Entscheidungen. Aber ich habe festgestellt, dass auch wir oft die Schrift selektiv lesen können. Dass es auch bei uns passieren kann, dass wir nur die Stellen lesen, die uns angenehm sind, die uns ansprechen. Und dass wir dazu tendieren können, Bibelstellen zu überspringen, mit denen wir persönlich unsere Probleme haben. Oder dass wir vielleicht Dinge in die Schrift hineinlesen, die wir glauben. Ein Beispiel von mir. Ich habe vor ein paar Jahren von einem Lehrer in unserer Gemeinde die Theorie gehört, dass einige der alten Geschichten aus dem Alten Testament nur lehrreiche Fabeln war, die man sich erzählt hat vor 3.500 Jahren. Und dass, wenn wir sie richtig interpretieren müssen, wir vielmehr die Frage stellen müssen, was war die Botschaft, die die Geschichte damals ausdrücken sollte, viel mehr als, ist das wirklich passiert oder ist es nicht passiert. Und wenn du jetzt nicht aus dieser Gemeinde hier bist, dann denkst du vielleicht so, okay, was ist denn daran jetzt eine neue Erkenntnis? Aber tatsächlich, wenn wir jetzt beispielsweise mal die Geschichte von Noah nehmen, glaube ich, dass das so passiert ist, wie es da steht. Und als ich das gehört habe, diese Theorie gehört habe, muss ich zugeben, hat sie mir nicht gefallen. Warum sollte der allmächtige Gott, der alles vermag, die Geschichte mit Noah nicht genauso hätte passieren lassen können, wie sie passiert ist? Warum sollte in der Geschichte, im Alten Testament eine Geschichte stehen, die erzählt wird, als wäre sie passiert, obwohl sie doch nicht passiert ist? Und was bedeutet das dann für den Rest der Bibel? Ja, wie muss ich den Rest der Bibel lesen? Das waren so Gedanken, mit denen ich mich schwer getan habe. Und deshalb habe ich diese Interpretation dieser Geschichten einfach verdrängt. Ich habe mich einfach nicht damit auseinandergesetzt, sondern habe gedacht, okay, ich glaube das nicht, ich habe einen anderen Glauben. Ich habe die Augen verschlossen vor etwas, was nicht meiner Sicht und meiner Interpretation entspricht. Irgendwann habe ich aber danach gedacht, was, wenn dieser Lehrer wirklich recht hat? Was, wenn das wirklich so ist, wie er sagt? Will ich wirklich, es ist schwer, das zu überprüfen jetzt, 4.000 Jahre später, also wir werden es vielleicht nie rausbekommen, will ich wirklich mich festlegen auf eine theologische Meinung, auf etwas, was ich glaube, und riskieren, dass ich an etwas glaube, vielleicht was nicht dem entspricht, was Gott gemacht hat? Es ist nicht, bin ich derjenige, der Herr ist über Interpretation der Bibel? Ist nicht vielmehr Gott derjenige, der Herr ist über die Interpretation der Bibel? Kann er nicht Geschichte machen, wie er will? Und wenn es anders ist, wie das, was ich denke und was ich glaube, ist er dann ein anderer Gott? Ist er nicht immer noch der gleiche Gott? Der gleiche liebende Gott? Ich glaube immer noch, dass die Geschichte der Arche so passiert ist, wie aufgeschrieben. Das ist ein Thema für eine eigene Predigt, aber es gibt wirklich erstaunliche Hinweise darauf. Aber was wichtig ist für mich persönlich, ist, dass ich emotional kein Problem mehr damit habe, wenn ich mit dieser These falsch liegen sollte. Und das ist eine Form davon, die Schrift zu akzeptieren, wie sie ist, nämlich unabhängig davon, wie ich sie gerne hätte. Wichtig ist letzten Endes, dass ich mich nicht vor der Wahrheit verschließe. Hast du Stellen im Alten Testament, die du nicht verstehst oder die dir unangenehm sind? Vielleicht auch gerade, weil sie dein Bild, was du von deinem Gott hast, angreifen und in Frage stellen. Nun, Jesus würde sagen, es wird nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen. Gott ist ein guter und ein liebevoller Gott. Und es wird sich auch nie ändern. Und es war auch schon immer so. Und mit diesem Wissen gilt für dich, halte nicht fest an deinem Bild der Bibel, sondern versuche vielmehr Gott besser kennenzulernen. Stell dich dem, was dir unangenehm ist, und baue dir nicht ein selbstgemachtes, feststehendes Bild, das dann mit großer Sicherheit falsch ist, aber auf das du dich festlegst. Vielleicht gehörst du zum anderen Extrem. Das ist jetzt sehr spezifisch für Mitglieder dieser Gemeinde vielleicht. Vielleicht bist du so jemand, der sagt, Bibel, nee. Also ich höre mir gerne einen Gottesdienst an. Ich glaube auch, dass es eine göttliche Macht gibt. Man lernt auch immer was aus Gottesdiensten. Es ist gut, das zu tun. Aber die Bibel und ich, das passt nicht. Das ist nichts für mich. Ich glaube an die Wissenschaft und nicht an die Bibel. Und warum sollte ich ein Buch lesen, das so veraltet ist und so voller Fehler ist? Und das ist natürlich dein gutes Recht, so zu denken, wenn du so denkst. Aber dann möchte ich dich trotzdem auffordern, diese Sichtweise nochmal zu hinterfragen. Setz dich mal ernsthaft mit der Bibel auseinander. Weil Bibel und Wissenschaft sind aus meiner Sicht überhaupt nicht ein Gegensatz. Wenn dem so wäre, gäbe es nicht so viele gläubige Wissenschaftler. Ich bin von Haus aus Ingenieur. Und du kannst mir glauben, als Ingenieur ist es sehr viel leichter, die Bibel zu akzeptieren, als Geisteswissenschaftler. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich möchte dich ermutigen, nimm ruhig Kontakt zu mir auf. Noch haben wir nicht 1 Million Follower, die sich diesen Livestream anschauen. Du kannst über die Webseite dieser Gemeinde kannst du Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn du dich wirklich auseinandersetzen möchtest mit der Bibel und mal wirklich ehrlich dich fragen willst, das, was da drin steht, ist das, kann das die Wahrheit sein? Kann das wirklich von Gott sein? Warum ist es so wichtig, dass du es tust? Nun, nimm auch du dir Jesus' Worte als Mahnung. Wer nur eines dieser geringsten Gebote auflöst, der wird der Geringste heißen im Reich der Himmel, sagt Jesus. Wenn du noch nicht mal wirklich weißt, was in der Bibel steht, wie willst du dann dem folgen, was Jesus sagt? Willst du dann dem folgen, was Jesus predigt? Und damit möchte ich zu meinem zweiten Punkt kommen, dem Glauben. Mein Eindruck von vielen Pharisäern, mit denen Jesus sich auseinandersetzt, ist, dass sie vor allen Dingen auf die Erfüllung von Regeln ausgerichtet sind und dass sie darum gar nicht einen lebendigen Glauben haben. Sondern es ist gleich dann so, dass sie Gott in eine Box gesteckt haben und alles, was nicht reinpasst, kann für sie nicht kann für sie nicht Teil von Gottes Plan sein. Aber diese Box haben sie selber gebaut. Und deshalb komme ich zu meinem zweiten Punkt. Und der heißt, glaubst du noch oder glaubst du schon? Und vielleicht denkst du jetzt, was genau macht es denn aus, dieser lebendige Glauben, von dem du jetzt sprichst, Florian? Vielleicht denkst du aber auch nur, glaubst du noch oder glaubst du schon? Das macht doch keinen Sinn. Nun, ist in letzter Zeit wieder bewusst geworden, mehr und mehr, dass es einen Unterschied gibt zwischen Glauben und Glauben. Glauben ist nicht gleich Glauben. Lass uns dazu mal gemeinsam Hebräer 11, Vers 6 lesen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es scheint, dass die Pharisäer mit ihrem Glauben Jesus nicht gefallen haben. Und wenn du jetzt diese Predigt hörst, dann bin ich mir sicher, dass du glaubst. Weil was für einen Grund gäbe es, eine Online-Predigt anzuhören, wenn man nicht glaubt? Wenn man nicht mindestens glaubt, dass Gott existiert, dann hört man sich normalerweise keine Predigt an. Aber was für einen Glauben hast du? Und ich glaube, ich persönlich sehe 3 verschiedene Ebenen im Glauben. Und in jener dieser Ebenen habe ich mich in der Vergangenheit schon befunden. Und wahrscheinlich, wenn Gott mir noch ein paar Jahre schenkt, werde ich mich auch irgendwann wieder in jeder von diesen 3 Ebenen befinden. Die erste Ebene des Glaubens, die nenne ich mal den theoretischen Glauben. Und Jakobus 2, Verse 19 und 20 erklärt sehr schön, was ein theoretischer Glaube ist, finde ich. Deshalb lese ich die Stelle mal vor. In Jakobus 2, Verse 19 und 20 heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Jakobus sagt hier, allein an die Existenz von Gott zu glauben, bedeutet noch gar nichts. Das macht dich nicht zu einem besseren Mensch oder was auch immer. Sogar die bösen geistlichen Mächte glauben an Gott, an die Existenz von Gott. Und führt es dazu, dass sie Gott gefallen? Ich glaube nicht. Aber auch wir Christen können in so einen, ich nenne ihn mal, theoretischen Glauben fallen. Nämlich dann, wenn wir insgeheim nicht mehr daran glauben, dass Gott uns hilft oder dass er uns helfen kann. Fühlt sich dein Gebet manchmal an wie eine lästige Pflicht, weil du eh nicht denkst, dass sich etwas ändern wird. Oder wenn du in einer schwierigen Situation bist, legst du dann einfach los und fängst an, Dinge zu tun, ohne dass du vorher die Situation mal vor Gott gebracht hast. Vielleicht hast du dann den Glauben daran verloren, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, der alles vermag. Und ich lese nochmal die Stelle, die wir vorhin gelesen haben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Es ist nicht genug, einfach nur zu glauben. Du musst auch daran glauben, dass Gott dir helfen will. Dass er denen ihren Lohn gibt, die ihn suchen. Lebst du so, als ob Gott dir nicht helfen könnte? Oder glaubst du vielleicht sogar gar nicht daran, dass Gott dir helfen will? Ich habe tolle und inspirierende Menschen kennengelernt, die sich aber in ihrem Inneren so gefühlt haben, Gott kann mich gar nicht gern haben. Und in all diesen Fällen, die ich gerade genannt habe, musst du deinen Glauben hinterfragen. Du musst dich neu ausrichten, denn diese Form des Glaubens gefällt Gott nicht. Die zweite Ebene des Glaubens ist dann das Bewusstsein, dass Gott da ist und dass wir uns immer an ihn wenden können, dass wir auch im Gebet mit ihm ringen können, dass wir Gott alles sagen können. Und das ist eine Art Glaube, die auch auflebt, wenn wir Gebetserhörungen erfahren, wenn wir Gott in unserem Leben wirken sehen. Und ich denke, dass ich die meiste Zeit meines Lebens mich ungefähr in dieser Ebene des Glaubens bewege. Aber es gibt noch eine dritte Art des Glaubens. Die sehe ich im 1. Timotheus 6 beschrieben, Verse 6 bis 8. 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 8. Da heißt es, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 8. Und da muss ich sofort an die drei Freunde von Daniel denken im Buch Daniel. Mischach, Schedrach und Abednego. Als sie gezwungen werden sollten, dieses Götzenbild anzubeten, haben sie gesagt, wir werden dieses Götzenbild nicht anbeten. König, wirf uns in den Feuerofen, in den glühenden Feuerofen, wenn du das willst. Aber wir werden dieses Götzenbild nicht anbeten. Unser Gott ist mächtig genug, uns vor allem zu bewahren. Aber selbst wenn er das nicht tut, wir werden nicht auf die Knie gehen. Was für ein Glaube. Auch wenn er uns nicht beschützt, wir beten nur ihn an. Als Gott zu Hiob gesprochen hat aus dem Wettersturm. Hiob war ein sehr gerechter Mann, hat die richtigen Dinge getan, hat Gott an die richtige Stelle gesetzt, aber er war bitter in seinem Herzen und hat Gott Vorwürfe gemacht. Als er Gott begegnet ist, wir sehen, wie er sich verändert. Die Vorwürfe, die er Gott gegenüber in seinem Herzen hat, die sind alle wie weggewischt. Er sagt, Gott, bevor ich mich überhebe, dich zu kritisieren, will ich lieber gar nichts sagen. Hiob hat verstanden, wie groß und wie mächtig Gott ist. Und ich glaube, in der dritten Art des Glaubens lösen wir uns mehr und mehr von dem Bitten, Gott darin zu sehen, dass er etwas ist oder jemand ist, der uns hilft, zu bekommen und ein schönes Leben zu haben. Sondern es ist ein Glaube, der daran Genüge findet, Gott zu kennen, sich seiner Liebe und seiner Freundschaft bewusst zu sein, eine Beziehung zu ihm haben. Das ist ein Glaube, der auf der Beziehung zu Gott basiert und in der Beziehung zu Gott ruht und dem die Beziehung zu Gott genügt. Und ich glaube, dass das der wertvollste Glaube ist. Und ich glaube, dass das ein Glaube ist, der uns vor allen Schicksalsschlägen wappnen kann. Wichtig ist die Beziehung zu Gott, seine Liebe, und alles andere wird sich schon fügen, auf die eine oder andere Art. Aber selbst wenn es sich nicht fügen wird in dieser Welt, so wissen wir doch, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Mit diesen Gedanken kommen wir jetzt zum Abendmahl. Und das Abendmahl ist etwas, was Jesus eingesetzt hat, was er gesagt hat, was wir regelmäßig brauchen, um uns an ihn zu erinnern. Um ihn nicht zu vergessen. Und um nicht zu vergessen, warum er gekommen ist. An dem Abendmahl denken wir an Jesus' Kreuz am Tod. Nicht nur das, wir feiern Jesus' Tod am Kreuz, weil wir wissen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist mit dem Ziel, einfach diese Beziehung zu Gott herzustellen, von uns zu Gott. Er ist gekommen, um uns auszusöhnen, dass wir Freunde werden können von Gott. Und ich möchte euch bitten, nehmt euch ein wenig Zeit, darüber nachzudenken. Wo steht euer Glaube zu Gott? Was bedeutet euch die Beziehung, die Jesus euch durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht hat mit Gott? Wie sehr schätzt ihr sie wert? Ist diese Beziehung die Basis für euer Leben? Und wir werden gleich ein Standbild einblenden und ihr könnt in eurem YouTube-Stream auf Pause drücken und könnt euch dann so viel Zeit nehmen, im Gebet darüber zu reflektieren, über diese Gedanken, wie ihr wollt. Oder wenn das nichts für euch ist, könnt ihr auch einfach warten und nach dem Standbild geht es dann gleich weiter. Ich möchte jetzt nochmal beten für das Abendmahl. Genau. Und ja, Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir in unserem Glauben wachsen. Großer Gott, ich möchte dir dafür danken, dass du nicht ein abstraktes Wesen bist, an dessen Existenz wir irgendwie glauben, dass du nicht hauptsächlich Ritus bist, dass wir in einen Tempel gehen und irgendwelche Statuen anbeten und uns dadurch irgendwelche Dinge erhoffen, sondern dass wir zu dir im persönlichen Gebet und in unserem Wandel mit dir eine echte Beziehung haben können. Eine Beziehung, in der es nicht langweilig wird, in der wir stundenlang im Gebet mit dir sein können, weil es einfach wie das Gespräch mit einem Freund ist. Das ist das, wie du uns haben möchtest, was für eine Beziehung du mit uns haben möchtest. Und Jesus, als du auf diese Welt gekommen bist, war dein Ziel, das herzustellen zwischen uns und Gott, die Grenze zu überwinden, die da ist, die Barriere zu überwinden, die zwischen uns und Gott ist, und uns vorzuleben, wie wir auf dieser Erde unser Leben leben sollen. Und ich danke dir dafür, dass ich das erfahren durfte, Gott, dass ich mit dir wandeln darf und dass du mich so sehr lenkst und behütest. Ich bete jetzt fürs Abendmahl, ich bete dafür, dass du den Glauben von jedem Einzelnen stärkst, der hier zuhört. Vater, ich bete für die Beziehung von jedem Einzelnen, der zuhört, zu dir, dass sie wachsen wird, dass sie gestärkt wird. In diesem Namen.